Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Heute mit einem meiner absoluten Lieblingskonzerte, mit der Nummer 2 von Frédéric Chopin, gespielt von dem jungen koreanischen Pianisten Yun-Chan Lim. Außerdem noch Beethovens Egmont-Ouvertüre und Brahms' 4. Sinfonie. Wer noch nach seinem Lieblingswerk der klassischen Musik sucht, hat bei diesem Programm gute Chancen, es zu finden. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin hilft dabei unter Leitung von Wladimir Jurowski. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Muss es sein. Wer war eigentlich dieser Egmont? Zunächst mal, den gab's wirklich. Graf Lamoral von Egmont ist ein Adliger in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts, hat als Feldherr einige Schlachten geschlagen und sich dann für die Rechte der niederländischen Stände gegenüber den spanischen Besatzern eingesetzt. Mit dem Ergebnis, dass sein Kopf auf einen Spieß gesteckt wird. Dieser Stoff ist genau Goethes Thema, was zum berühmten Trauerspiel führt. Und Beethoven wird dann 1809 engagiert, um eine Schauspielmusik dazu zu schreiben, die richtig fetzt. Er macht's, schon weil er gerne mit Goethe in einem Atemzug genannt werden will und außerdem, weil es auch sein Thema ist. Widerstand gegen die Unterdrücker. Achtet mal genau auf den Anfang. Alle spielen ein F. Das ganze Orchester spielt eine Note, weil das F als Symbol für die Tonart F-Moll steht. Bei Beethoven bedeutet das im Regelfall Tod und Tragödie. Dieses Anfangsthema, das wird im weiteren Verlauf der Ouvertüre wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ein unablässiges Anlaufen gegen die Unterdrücker. Beethoven schreibt hier ein Werk, das weit über das Niveau einer Schauspielmusik hinausreicht. Es ist ein sinfonisches Meisterwerk, gebaut nach der klassischen Formel, aber gedacht wie eine Opernouvertüre, die alle Charaktere und Handlungsstränge abbildet. Nach etwa 2 Minuten beginnt der Kampf zwischen Egmont und den Unterdrückern in den Celli, was dann langsam um sich greift und schließlich im Fortissimo tobt. So genial. Da hat sich wohl auch die Filmmusik sehr viel später ein bisschen was ausgeliehen. Beethoven lässt es sich auch nicht nehmen, die Hinrichtung mit einzubauen. Wenn der Kopf fällt, ist erstmal Generalpause. Schweigen. Und danach klingt es nach Verklärung. Der Schluss der Egmont-Ouvertüre ist dann triumphal. Denn sowohl im Trauerspiel als auch in Realität liegt ja Egmonts wahrer Sieg nicht im persönlichen Überleben, sondern im Triumph des Freiheitsgedankens. Die Niederländer besiegen anschließend die Spanier und Beethoven komponiert natürlich auch Militärmusik mit rein. Hier ganz klar an den fanfarenartigen Trompeten zu hören. Frédéric Chopins 2. Klavierkonzert. Ja, was soll ich sagen? Diese Musik ist mit nichts vergleichbar. Die Musiksprache ist unverwechselbar und ich finde sie mutig in ihrer Emotionalität. Chopin ist 18 Jahre alt, als er das Konzert in F-Moll schreibt. Und das hört man. Das ist, wenn man so will, ein emotionaler Livestream voller jugendlicher Ehrlichkeit. Vom Bau her ist es ein typisches Virtuosenkonzert. Schon der Anfang. Das Orchester macht eine große Welle und bereitet die Bühne für den eigentlichen Star. Hier kommt das Klavier. Das ist das Hauptthema im ersten Satz. Und dann, ganz lyrisch, gleich das zweite Thema hinterher. Und jetzt hört mal, was Chopin damit macht. Er schüttet einen Sack Perlen aus. Läufe, Kaskaden, Triller, Umspielungen, als ob das Klavier vergessen hätte, dass das Orchester auch noch da ist. In dieser Selbstvergessenheit liegt aber auch der Zauber des Konzerts, denn sie überträgt sich auf die Zuhörer. Man sitzt und hört und sonst nichts mehr. Der zweite Satz ist das Herz des F-Moll-Konzerts. Chopin schreibt ihn für die junge Sängerin Konstanze Gladkowska, in die er heimlich und unsterblich verliebt ist. Chopin spürt nach eigener Aussage mit dem Klavier demnach, was sein Gefühl ihm diktiert. Und zwar nur mit dem Klavier. Dieses Konzert ist für jeden Pianisten eine Herausforderung, denn es setzt absolute technische Perfektion voraus. Es gibt rhythmische Verschiebungen und der Anschlag ist so wichtig. Kein einziger Ton darf bei den langen Läufen aus der Reihe fallen und über allem steht natürlich das Gefühl. Dem sind übrigens auch die Tempobezeichnungen untergeordnet. Die Solistin oder der Solist müssen Chopin in seine Seelenlandschaft folgen, sonst entfaltet sich der Zauber nicht. Schwierig ist dieses Konzert auch für das Orchester und den Dirigenten oder die Dirigentin, weil die natürlich auch mit müssen. Das Orchester ist quasi nur der Teppich, über den Chopin sein Herz trägt. Und dennoch muss der gesamte Apparat mitfühlen und präsent bleiben. Es gibt hier keine wirklich sinfonische Orchesterbehandlung oder gar einen Dialog. Es gibt kaum Gestaltungsspielraum. Ein Aspekt, der sicherlich Chopins Jugend geschuldet ist, aber eben auch zum Kritikpunkt geworden ist. Nur mal ehrlich, wen kümmert's? Im dritten Satz kommt der Nationalkomponist durch. Eine Mazurka, also ein Tanz, bildet das rhythmische Dreiviertelgrundgerüst. Natürlich ist der Klavierpart weiterhin böse, schwer und gnadenlos im Rampenlicht. Und er klingt so, wie auch Chopins Mazurkas für Klavier solo klingen, nur eben mit Orchesterbegleitung. Das alles ist mit Rondo überschrieben und das steht ja immer für diese dreiteilige ABA-Form. Also Anfangs- und Schlussteil sind lebhaft bis wild, der Mittelteil lyrisch. So ist das hier auch und der Solist muss zwischen den gegensätzlichen Emotionen wechseln. Chopins zweites Klavierkonzert. Allein dafür lohnt sich ein Konzertbesuch. Die vierte Sinfonie von Johannes Brahms kommt gar nicht mal so gut an. Also damals, als er sie seinen Freunden vor der Veröffentlichung so um 1884 herum zum Gegenchecken vorlegt. Gerade im 19. Jahrhundert ist das Publikum ganz schön streng und seit Beethoven ist das Terrain der Sinfonie gefährlich geworden. Aber genauso wie Übergenie Beethoven geht auch Brahms seinen eigenen musikalischen Weg, auch wenn es Bedenken gibt. Und die gibt's schon beim Thema. Bei diesem hier nämlich, das eigentlich nur aus einem absteigenden und anschließend wieder aufsteigenden Tonschritt besteht. Fallende Terzen und aufsteigende Sechsten. Für eine echte Melodie ist das etwas wenig. Und noch dazu spart sich Brahms gleich auch mal die traditionelle Einleitung. Ratlosigkeit bei den Probehörern und Spott bei den Orchestermusikern der ersten Aufführungen. Es fiel ihm wieder mal nichts ein, singen sie auf den Rhythmus der Anfangstakte. Tja, so kann man sich irren. Denn was Brahms hier tut, ist so modern, dass selbst Pionier der Zwölftonmusik Arnold Schönberg den Hut zieht. Ein kleines Motiv, aus dem sich schließlich eine ganze Sinfonie entwickelt. Denn die Terzen kommen in allen Sätzen wieder vor. Anfang, zweiter Satz. Unisono. Alle spielen das Gleiche. Und das klingt noch dazu etwas sperrig. Liegt daran, dass es phrygisch ist. Heißt, wenn man die Töne auf dem Klavier spielen würde, wären es nur weiße Tasten von E bis E. Es ist also fast E-Moll, nur noch etwas dunkler, weil der zweite Ton etwas tiefer, genauer erniedrigt ist. Dass Brahms diese altertümliche Klangsprache mit reinnimmt, ist schon wieder ganz schön modern. Der dritte Satz ist wieder eine ganz andere Welt. Diese Musik brüllt Heiterkeit. Ganz untypisch für ihn. Brahms setzt plötzlich auch Triangel, Piccoloflöte und Kontrafagott ein, was fast an einen rasanten Zeichentrickfilm erinnert. Und dann kommt der Finalsatz. Und hier wird es jetzt richtig spannend, denn er ist ein Gewebe aus Alt und Neu. Los geht's mit einem Bläserchoral, der eigentlich nur wachrüttelt für das, was kommt. In den tiefen Streichern beginnt ein absteigendes achttaktiges Motiv. Auch hier sind die Terzen wieder da. Und dieses Motiv wird als Basslinie den ganzen Satz hindurch wiederholt. Wie eine Grundierung oder ein Herzschlag. Und aus diesem Herzschlag heraus entwickelt Brahms Variationen. Dieses Bauprinzip kommt aus dem Barock und heißt Passacaglia. Bei Johann Sebastian Bach gibt es das auch und auch bei Beethoven. Er verwendet eben dieses Kompositionsprinzip im Schlusssatz seiner Eroica. Es ist sicher kein Zufall, dass Brahms sich auch für eine Passacaglia entscheidet. Aus Heldenverehrung und weil es eine Form ist, in der er seine kompositorischen Fähigkeiten voll ausleben kann. 30 Variationen sind es. In Dur und Moll. Rhythmisch, lyrisch oder energisch. Oder, wie hier, choralartig. Am Ende steht noch einmal das Passacaglia-Thema, eingebettet in einen gewaltigen, aber herben Orchesterklang. In E-Moll endet die vierte, genauso wie sie beginnt. Jetzt habt ihr also die Wahl. Welches dieser wunderbaren Werke soll euer Herzstück werden? Beethoven, Chopin oder Brahms? Es wird eine schwierige Entscheidung, da bin ich mir ganz sicher. Genießt sie. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.